Servus miteinander. Eine frische Folge. Wir sind vier am Mittwochnachmittag mit Torben. Torben, servus.
Hallöchen.
Und mit Kerry auch an dich natürlich. Servus.
Servus, hallo.
Wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir sprechen natürlich über die Vorbereitung der Bayern. Torben, du warst auf der Asienreise, hast da mit Sicherheit was zu erzählen. Es geht um Max Eberl, es geht um Harry Kane, es geht um die Neuzugänge, es geht um die Jugendspieler und. Folge 53. Auf geht's.
Wir sind vier. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Ihr beiden, wir sind zurück aus der Sommerpause. Schön, euch zu sehen, auch in dem Rahmen. Wie geht's euch denn? Habt ihr euch so ein kleines bisschen erholt oder war dann so der Arbeit, dass Kerry bei dir mit WM und Torben bei dir mit Asien dann noch ein bisschen zu groß?
Ja gut, so richtig erholt haben wir uns, glaube ich, alle nicht. Und deswegen fliegen Torben und ich auch erstmal, also nicht zusammen. Wir fliegen nochmal in Urlaub. Also nehmen jetzt heute zwar auf, aber werden dann die nächsten wahrscheinlich ein, zwei Folgen nicht mit dabei sein. Aber trotzdem sind wir natürlich voller Elan und voller Motivation vor der jetzt dann bald beginnenden neuen Saison.
Torben, ich befrage dich gleich ausführlich zur Asienreise, aber lasst uns so ein bisschen mit das noch aktuellerem einsteigen. Kerry, du dürftest gestern mit Manuel Neuer dich unterhalten. Zumindest 10 Minuten war unser Slot. Wie war es denn so? Wie war er so?
Tiefenentspannt, aber gleichzeitig motiviert, was ich wieder beeindruckend an ihm fand. Er hat dann so ein bisschen über das Training gesprochen, als er reinkam, bevor dann auch wirklich das Interview losging. Und hat gesagt, ja, war gutes Training, war intensiv, aber es hätte noch intensiver sein können. Also da siehst du einfach, selbst mit seinen 40 Jahren, der hat einfach noch Bock, 20 Jahre im Profigeschäft schon tätig, aber hat noch Hunger und deswegen macht er auch noch weiter, wollte aber nicht zu 100% jetzt die Tür dann schon schließen für eine mögliche Weiterbeschäftigung über die neue Saison hinaus. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er seine Profikarriere beendet nach dieser Saison. Aber, und da verstehe ich ihn auch, wird er sicher nochmal, wie immer, im Frühjahr in seinen Körper reinhören, wenn der sagt, Mensch, ich habe doch nochmal Lust auf ein Jahr, dann können wir das Thema nochmal wieder breit im Podcast und sonst auch überall diskutieren.
Tür zu, Tür auf ist ja dann doch hier und da mal ein Thema bei Manuel Neuer. Ist ansonsten aussagentechnisch noch irgendwas hängen geblieben, abgesehen davon?
Ja gut, er hat natürlich auch über die Neuzugänge gesprochen, Nathaniel Brown, Ismail Saibari, werden wir auch drüber reden. Jamal Musiala hat er in Schutz genommen, nachdem er jetzt auch keine gute WM gespielt hat und hat auch gesagt, wir dürfen nicht vergessen, wie schwer er verletzt war und wer könnte das besser beurteilen als Manuel Neuer, der selbst auch die ein oder andere schwere Verletzung hatte. Also die Aussagen sind mir so hängen geblieben, plus halt das klare Ziel auch wieder mal die Champions League zu gewinnen. Er hat sie zweimal gewonnen, hat auch gesagt, wir waren nah dran in den letzten ein, zwei Jahren, speziell jetzt auch mit dem Halbfinale gegen PSG. So ein bisschen was hat noch gefehlt, aber er traut eben der Mannschaft zu, dieses ja bisschen dann auch noch umzuwandeln und dann eben jetzt diesen Titel im dritten Anlauf unter Kompanie zu holen.
Und Jonas Urbig traut auch absolut zu, seine Rolle einzunehmen als Nummer eins. Torben, was erwartest du da, wenn wir gerade dabei sind, so mit Blick auf die Saison? Bist du dir sicher, dass es so deutlich nochmal mehr Spiele für Jonas Urbig werden zum Beispiel?
Also ich gehe davon aus, dass Manu tatsächlich seine letzte Saison spielen wird, auch wenn das, wie gesagt, bei Kerry auch dann eben nicht zu 100% die Tür zugemacht hat. Aber ich bin mir sicher, dass es definitiv seine letzte Saison sein wird. Und was die Anzahl der Spiele angeht, wird Jonas Urbig wieder eine Vielzahl an Spielen auch bekommen. Für ihn persönlich ist das wichtig und ich bin mir sehr sicher, dass Manu auch wieder seine Pausen brauchen wird. Ich hoffe nicht, dass er wieder schlimmere Verletzungen nochmal auf ihn zukommen, aber ich bin mir sehr sicher, dass Jonas Urbig wieder auf eine ähnliche Anzahl an Spielen kommt, wie auch in der vergangenen Saison, was sehr wichtig ist für seinen weiteren Reifeprozess. Er hat es bewiesen in den Spielen, als er gespielt hat, dass er ein herausragender Keeper ist. Ich hatte auf der Asienreise auch die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen oder wir, und also total geerdet, immer wieder hervorgehoben, wie gut das Verhältnis zu Manu und eben auch zu Ulle und dem gesamten Torwartteam ist. Und diese Harmonie, die spürt man tatsächlich, die sieht man auch in den Spielen, wenn sie davor und danach miteinander reden. Und das ist, glaube ich, schon mal ein richtig guter Ansatz, um Urbig auch noch weiter reifen zu lassen. Und ich traue ihm zu, dass er danach dann eben auch eine gute Nummer eins beim FC Bayern wird.
Da sind wir uns, glaube ich, auch alle drei einig. Wenn wir gerade bei der Asienreise sind, was hast du so mitgenommen? Oder erzähl vielleicht erstmal kurz, ich glaube, nicht jeder hat es auf dem Zettel, wo wart ihr überhaupt? Und dann so ein bisschen deine Eindrücke gerne.
Wir waren zuerst 4 Tage auf Jeju, das ist eine Insel vor Südkorea. Das war dort auch vom Arbeiten her was heißt entspannt, aber klar, wir haben ja viel zu tun dort. Hohe Luftfeuchtigkeit, das war so ein bisschen eklig, muss ich sagen. Aber die Bedingung dort, Bayern Top Mannschaftshotel gehabt, konnten sich da trotz der Medientermine, Marketingtermine, die haben ja viel abzureißen dort, insgesamt auf der ganzen Reise. Und dann sind wir weitergeflogen nach Hongkong und da muss ich sagen, wurden auch für uns die Nächte dann auch etwas kürzer, weil eine pulsierende große Stadt und wirklich beeindruckend, was da auch für eine Stimmung ist, wo die Bayern hingekommen sind, die Fans dort, also das war sehr ordentlich, aber auch wie gesagt sehr anstrengend für uns, aber vor allem natürlich für die Spieler, die da mit Training, sehr intensiven Training mit den Spielen, den beiden Spielen, die sie bestritten haben, war das rundum, glaube ich, eine sehr gelungene Reise und schweißt auch die Truppe immer mehr zusammen. Das merkt man auch. Also die Chemie, die Stimmung in der Mannschaft, wie auch in der letzten Saison, ist tatsächlich herausragend gut.
Ich habe gesehen, ihr hattet auf jeden Fall Spaß. Also ihr wart, glaube ich, so eine Gruppe aus so 10, 12 Reporterinnen und Reportern, ne? Hattet ja eine gute Zeit und das gehört ja dann irgendwo auch dazu. Da gibt's auch lecker Essen, da gibt's vielleicht auch mal ein kleines Bierchen zumindest. Ist ja dann...
Was?
Ja, habe ich gehört, also und gesehen. Ja. Naja. und dann sind wir natürlich schnell auch, also es gab ja auch Testspiele vor Ort und gerade da, weil ja die WM-Fahrer auch noch nicht alle dabei waren, natürlich auch viele Jugendspieler eben dabei, aber auch auf dem Platz gibt's so 2, 3, die einen besonderen Eindruck hinterlassen haben, bevor wir vielleicht noch konkret auf den einen oder anderen eingehen?
Ich war überrascht, aufgrund der Vielzahl der Spieler, die nicht dabei waren, dass die Bayern tatsächlich schon so performt haben. Also man sieht, dass diese Automatismen, die Art und Weise, Fußball spielen zu lassen, die Inhalte schon echt gut manifestiert sind in der Truppe. Und egal eben, wer da gespielt hat, haben sie es sehr gut auf dem Rasen bekommen. Tom Bischoff für mich einer, der tatsächlich in den beiden Spielen mich beeindruckt hat. Also das war schon sehr auffällig, was er dort gespielt hat. Und man muss natürlich auch ein paar Youngster nennen, die unglaublich auf sich aufmerksam gemacht haben. Binder auf der rechten Seite hat mich komplett überrascht in Hongkong gegen Aston Villa. Super Spiel gemacht, Selbstvertrauen, gute Läufe gehabt. Wenn ich dann eben hinten Pavic oder Kiala, klar, der ist schon auch eine längere Zeit in der letzten Saison bis zu seiner Verletzung auch mit dabei gewesen. Aber auch Pavic hinten, der ist 16 Jahre jung, wie der da gespielt hat, mit einer wirklich absoluten Ruhe, als ob der schon 2, 3 Champions League Finals gespielt hat. Das war beeindruckend. Cardoso auf der linken Seite, auch Riesenspaß gemacht. Also da haben schon Asomo, 16 Jahre jung, 1,89, 1,90, ein Schrank mit 16 Jahren. Also da kommen schon wirklich Junge auch dahinter, die sicherlich dann auch auf Strecke irgendwann mal die Qualität haben. Sicherlich nicht alle, aber da auch die Mannschaft zu verstärken und dann auch auf ihre Einsätze zu kommen. Das wird jetzt natürlich, wenn alle wieder zusammenkommen, relativ schwierig, aber sie trainieren oben und es ist ja auch genau dieser Stamm an jungen Spielern, über die wir noch sprechen werden, die sich da aber auch so ein bisschen festgebissen haben. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, kommen da echt gute Jungs nach.
Kerry, du bist ja auch immer sehr nah dran an den jungen Wilden, nenne ich sie mal. Bei wem hast du am ehesten das Gefühl, das kann was werden sozusagen langfristig, Kader, erste Mannschaft, Spielzeit?
Ja, Torben hat schon einige Spieler genannt, die mich auch überzeugt haben, auch schon teilweise in Jugendspielen, aber das ist natürlich immer noch was anderes. Jugend und dann spielst du gegen die Großen in Anführungszeichen. Und da ist klar, Maicon Cardoso für mich ein Spieler, der auch in dieser Saison den Durchbruch schaffen kann auf dem linken Flügel als Backup für Luis Diaz. Klar, die Bayern haben jetzt mit Ari Ibrahimovic, Spieler von Heidenheim, zurückgeholt nach der Leihe, der jetzt auch da erstmal als Backup vorgesehen ist. Aber ich traue Cardoso durchaus zu, sich da zu zeigen. Bei Binder müssen wir mal abwarten. Vielleicht passiert dann noch eine Leihe bis Anfang September, bis zum Deadline-Day. Aber auch der Junge bringt echt viel mit. Das muss man natürlich auch sagen. Denner Karl kommt zurück, Serge Gnabry kommt zurück, Jamal Musiala, Ismail Saibari kam dazu, also das, was Torben ja auch gesagt hat, die Jungs müssen sich dann halt wieder auch damit abfinden, dass sie dann nicht bei den Profis erstmal spielen, sondern müssen sich dann in den Jugendteams zeigen, speziell dann auch in der UEFA Youth League oder halt in der zweiten Mannschaft, wenn sie jetzt nicht verliehen werden. Also da gibt es einige interessante Spieler. Kiala wurde gerade angesprochen von Torben, der ist jetzt auch wieder zurück im Profitraining, hatte eine ganz schwere Verletzung, 4, 5 Monate mit Syndesmosebandriss auch raus gewesen. Wisdom Mike, der ist auch in München geblieben, ist nach einem schweren Hüftproblem, meine ich, war auch operiert wurde. Also auch ein paar Monate raus gewesen. Und das ist jetzt eine ganz entscheidende Phase auch für diese Jungs. Aber sie haben alle Potenzial. Und das ist auch das, was Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sich wünschen. Und das war auch ein Auftrag übrigens an Max Eberl, an Christoph Freund, an Vincent Kompany auch schon vor der vergangenen Saison, die jungen Spieler einzubauen und denen auch Chancen zu geben. Und das Beispiel Lennart Karl war das beste Beispiel, was hat gezeigt, okay, wenn wir so einem Spieler mal die Chance geben, dann kann dadurch auch Selbstvertrauen wachsen, Motivation wachsen und ein echt wichtiger Spieler auch werden.
Wir haben da natürlich die kommenden Wochen auch einen speziellen Blick drauf, gerade weil es auch noch ein paar Spiele gibt, wo man dann ja die Jungen eben noch so ein bisschen mehr reinwerfen kann, als vielleicht dann während der eigentlichen Saison sozusagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns einfach mal hier und da den einen oder anderen rausgreifen, die so ein bisschen erklären, so ein bisschen vorstellen und dann gucken wir eben, wie sie eingebaut werden. Und fürs Einbauen zuständig ist Vincent Kompany natürlich in erster Linie der Trainer. Torben, ist er aus deiner Sicht so genau der Richtige, um die Jungen einzubauen? Weil Lennart Karl hat das zum Beispiel schon eindrucksvoll bewiesen, würde ich behaupten.
Absolut, weil der hat die Ansprache, er hat die Autorität, er hat die Ausstrahlung, er hat die Inhalte, den er den Jungs damit auf den Weg geben kann. Auch viel Austausch gehabt auf dem Trainingsplatz, wo er dann auch immer mal hingeht, Einzelgespräche führt mit den Spielern. Und man hat es ja gesehen, auch den Prozess, seitdem er da ist, dass die Bayern, und da rede ich jetzt nicht nur von den jungen Spielern insgesamt, die Bayern halt einfach besser und stärker geworden sind mit einem hochinteressanten Spielsystem. Gerade was die Offensive angeht, neuen Torrekord aufgestellt. Und er ist immer noch total besessen und in seiner Ansprache so klar, das hört man auch in den Trainings, ne? Also er will immer diesen hundertprozentigen Fokus haben, die hundertprozentige Bereitschaft, auch wenn es da auf der Asienreise, und da hatten wir das Glück, eben halt ein paar Mal auch zuschauen zu können, das komplette Training. Also der fordert schon viel von den Spielern und das ist auch genau richtig, weil er auch besessen ist, diesen Champions League Titel zu gewinnen. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie das Potenzial dazu haben. Die Thesen stellen wir später auf, deswegen bin ich jetzt erstmal ruhig.
Ich traue ihm auch absolut zu, dass er die Mannschaft, also nicht nur die jungen Spieler gut einbindet, sondern dass er einfach die Mannschaft auch mal ganz unabhängig vom Kader die einzelnen Spieler nochmal besser macht. Weil er es eben selber auf dem höchsten Niveau auch kennt und weil er, finde ich, immer noch mehr so in diese Rolle auch reinwächst. Man hat, finde ich, im Laufe der vergangenen Saison auch das Gefühl gehabt, dass er immer noch mal ein bisschen sicherer wird, auch uns gegenüber, den Medien gegenüber. Und ich bin mir sehr sicher, dass man das auch einfach in seiner Arbeit, in seiner täglichen Arbeit auf dem Trainingsplatz und daneben sieht.
Vertrauen ist so ein großes Wort, aber das ist tatsächlich, die Spieler vertrauen ihm, also das merkst du. Und er hat Vertrauen in seine eigenen Spieler, in jeden Einzelnen. Und das gibt die Mannschaft dem Trainer auch zurück. Und er hat sich auch nicht verändert oder so, dass du denkst, ja, er fängt jetzt an, irgendwie zu künsteln oder so, sondern er bleibt sich und seiner Linie komplett treu. Und das sieht eben auch die Mannschaft, das sieht jeder einzelne Spieler. Und das ist eben auch ein Aspekt, warum die Bayern dieses Jahr auch wieder, gut, Meisterschaft, Pokal und auch Champions League, ein gehöriges Wort wieder mitreden werden. Also sie werden besser sein als in der letzten Saison.
Kerry, wie siehst du, was auch Kompany, aber mal so grundsätzlich mit Blick auf die neue Saison?
Positiv. Ich war jetzt auch vor ein paar Tagen in der Siebener Straße und habe mal zugeschaut, ein bisschen beim Training. Da hat er bei einer ganz simplen Passübung mal angehalten und hat gesagt, Leute, ich will hier noch mehr von euch sehen. Also ich will ein bisschen mehr Risiko auch in den Bällen, aber ich will trotzdem saubere Bälle in den richtigen Fuß haben. Und das war schön zu sehen, weil es eine relativ einfache Übung war. Aber er dann auch einfach das hat Torben auch gesagt, die hundertprozentige Bereitschaft von seinen Spielern verlangt. Der ist heiß, der hat auch ganz oft jetzt schon betont in den letzten Wochen, dass keine Geschenke verteilt werden, jetzt auch nicht mit Blick auf den Supercup gegen den BVB, dass das auch schon ein wichtiger Titel ist für ihn. Und es ist auch schön zu sehen, dass da auch ein gewisses Vertrauen, Torben hat es auch gesagt, aber Vertrauen nicht nur zwischen Kompany und den Spielern entstanden ist, sondern auch zwischen Kompany und der sportlichen Leitung. Gut, das kann man sagen, die war immer da, aber gewisse Entscheidungen wurden ja auch für Kompany getroffen, auf Wunsch auch von Kompany. Ich denke da jetzt auch an den Transfer von Bara Anjay. Klar, sagen jetzt viele junger Spieler, vielleicht ein bisschen zu jung. Ich sehe es so, dass Kompany da ein gutes Gespür auch für hat, solche Spieler richtig entwickeln zu können. Der ist 18, der war aber vor genau einem Jahr, am 12. August 25, ich glaube, Torben, du warst beim Spiel gegen die Grasshopper Zürichs, war er ja schon gegen die Bayern als Testspieler im Einsatz. Und hat da Kompany überzeugt, hat Kompany gesagt, ich möchte den Spieler im Januar schon mal haben, ich möchte ihn mir anschauen und dann entscheiden wir. Und das ist schon eine ganz spannende Personalie auch im Jai, weil der kann diesen Platz von Goretzka einnehme im Mittelfeld aufgrund seiner Physis, aufgrund seiner ganzen Statur. Und die Spielweise von ihm ist halt sehr interessant, Box-to-Box-Spieler. Und da bin ich auch gespannt, gerade auf das Mittelfeld. Wer setzt sich dann neben Kimmich fest? Ist es Alex Pavlovic? Ist es Tom Bischoff, der immer mehr auch reinwächst in diese Bayern-Spielerrolle? Oder wird es der junge Ndiaye? Klar, aufgrund der vielen Spiele wird es eh so sein, dass da kräftig auch rotiert wird. Aber gerade aufs Mittelfeld bin ich wirklich gespannt.
Wenn wir gerade beim Thema Neuzugänge sind, Torben, vielleicht erstmal dann noch an dich. Ndiaye hat Kerry, glaube ich, jetzt schon ziemlich richtig eingeordnet. Wenn du das hinzufügen willst, logischerweise gerne. Aber ansonsten die beiden größeren Namen, die beiden großen Namen, Nene Brown, Nathaniel Brown und eben Ismaël Zerbahi. Was traust du den beiden zu mit Blick auf die Saison?
Ja, Brown konnte ich ja jetzt schon am Tegernsee im Trainingslager sehen und jetzt auf der Asienreise eben auch in den Spielen. Also der bringt so eine Frische mit, der ist unbekümmert, der hat einen tollen Speed, der hat eine gute Spielanlage und der wird gehörig Druck aufbauen auf Fonzi Davis auf der linken Seite. Und das wird auch schön sein zu sehen, ja, in welcher Funktion ihn Kompany auch sieht. Jetzt nur stur als linken Außenverteidiger. Er hat auch gegen Aston Villa dann noch eine Zehnerposition gespielt, hat offensiv, also wurde auch viel rotiert. Also der ist schon sehr vielseitig und sehr flexibel. Und der bringt eben auch das mit, was Kompany haben will im Kader, nämlich Flexibilität, Variabilität, dass Spieler eben halt auf mehreren verschiedenen Positionen spielen können. Er selber hat es ja auch gesagt, dass er eben auch nicht der Spieler ist, der jetzt unbedingt immer die Linie hoch und runter rennt, sondern eben auch mal auf der Halbposition geht, gern mal auch in die Mitte zieht. Und das gibt den Bayern-Spielern eben auch nochmal eine neue Komponente als eben halt, ja, hauptsächlich Fonzi, Merp, die Linie hoch und runter mit seiner unfassbaren Geschwindigkeit. Aber Nene Brown ist auch nicht langsam, das darf man nicht vergessen. Also da bin ich gespannt und muss das natürlich auch erstmal alles so ein bisschen aufsaugen. Es ist was anderes, als bei Eintracht Frankfurt zu spielen oder eben halt bei den Bayern, wenn du siehst, welche Qualität dort ist und welche Ansprüche da auch an die Spieler gestellt werden. Bei Zerbahi bin ich auch, bin ich gespannt. Hat mir gefallen bei der WM. Kann mich noch an das Tor gegen die Bayern in der Champions League erinnern. Also der hat natürlich auch ein brutales Portfolio, was ihn so interessant macht, auch wieder flexibel, jetzt auch nicht nur fixiert auf die Zehnerposition oder auf die Außenpositionen. Er kann Neuner spielen, kann Backup auch mal für Harry Kane sein. Also auch ein hochinteressanter Spieler. Und das ist, ich kann sie nicht mehr zurückhalten, meine These, es tut mir leid. die Bayern sind besser als in der letzten Saison, was den Kader angeht. Also sie haben sich qualitativ verstärkt und werden definitiv auch bei der Champions League ein gehöriges Wort mitspielen, weil diese Automatismen, diese Spielabläufe, von denen ich gesprochen habe, die sind so drin in der Mannschaft. Und es geht jetzt eben halt nochmal um kleinere Punkte, die du verfeinern musst. Klar muss auch Kompany gerade mit Blick auf die Defensive oder das, was wir für uns immer so ein bisschen rausgesehen haben, Fehler im Aufbauspiel oder dass du dann eben auch im Umschalten und in der Defensive, Restverteidigung, all diese Dinge, da sind natürlich manchmal Spiele dabei gewesen. Das sind noch kleinere Dinge, die du sicherlich nochmal anpassen musst. Aber diese Automatismen, die sitzen. Und das ist, wie gesagt, mit den beiden Neuzugängen, mit dem qualitativ noch stärkeren Kader, für mich ein klarer Aspekt, dass die Bayern die Champions League holen können.
Ganz wichtiger kleiner Aspekt finde ich, du hast Alphonso Davies als im Grunde Linksverteidiger, auch wenn er eher als Linksaußen geholt wurde, und hast jetzt eben auch Nathaniel Brown als etatmäßigen Linksverteidiger. Ja. Und du bist ja durch weite Teile der Saison gegangen ohne einen einzigen gelernten, fitten Linksverteidiger. Und das wird, glaube ich, einen großen Unterschied machen. Hoffen wir aus Bayern-Sicht natürlich, dass beide fit bleiben. Kerry, jetzt hat Torben, glaube ich, 9,5 Minuten über die Neuzugänge gesprochen. Hast du noch was hinzuzufügen?
Vielleicht bei Zerbahi noch, dass es auch ein absoluter Wunschspieler von Kompany war. Auch da wieder Vertrauen, verantwortliche Kompany, weil natürlich sie sich auch anfangs noch mit Anthony Gordon beschäftigt haben, erst auf dem linken Flügel jemanden verpflichten wollten als quasi Ergänzung noch zu Luis Diaz. Und dann haben sie sich eben umentschieden, nachdem auch Kompany gesagt hat, ich hätte gern Zerbahi, der hat mir gut gefallen. Den habe ich schon gegen Eindhoven auch live in Aktion gesehen. Also da auch Kompanys Einfluss mittlerweile bei Transfers, Mitspracherecht sowieso vorhanden, und das passt soweit eigentlich ganz gut. Deswegen freue ich mich auch auf beide Spieler, weil sie nochmal die Mannschaft, die ohnehin schon sehr gut ist, nochmal besser machen und den Kader auch nochmal zusätzlich verstärken. Da dann noch jüngere, talentiertere Spieler mit dazu, und du hast wirklich einen sehr, sehr guten internen Konkurrenzkampf.
Ja, das ist genau das der Punkt, Kerry, dieser Konkurrenzkampf, weil wenn du mal die ganzen Positionen durchgehst, du bist auf jeder Position doppelt besetzt. Da kannst du die Innenverteidigung nehmen, die Außenverteidiger rechts, hast du Stanisic Leimer links, haben wir besprochen, Innenverteidiger top aufgestellt, auch qualitativ und was die Vielzahl der Spieler angeht. Dann im Zentrum, ja, das wird ein Hauen und Stechen geben und genauso auf den offensiven Außenpositionen, Zehnerposition, Neuner. Komplette Kader, perfekt aufgestellt, alle Positionen doppelt besetzt und das, wie gesagt, heizt das, was Kerry meinte, diesen Konkurrenzkampf im Training, in den Spielen, wer will dann bei den Highlight-Spielen dabei sein und das wird die Mannschaft an sich dann eben auch noch vorantreiben und noch besser machen.
Aber, und da bin ich jetzt noch gespannt, dann auf die neue Saison, wie entwickelt sich dieses Mittelfeld? Deswegen ist es für mich der spannendste Mannschaftsteil mit Blick auch auf die Entwicklung dann in dieser Saison, weil da war zum Beispiel, hatte ich zumindest das Gefühl, im Halbfinale der Champions League dann diese kleine Vorsprung von PSG auch zu sehen, mit einem Neves, mit einem Vitinha, mit diesem Fabian Ruiz, der auch eine starke WM gespielt hat. Also diese Spieler, die dann nochmal PSG dieses Stückchen besser auch gemacht haben als Bayern, vor allem im Rückspiel. Im Hinspiel jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es sind diese Details, die den Unterschied machen und da bin ich wirklich gespannt, wie sich ein Pavlovic nach einer auch nicht so guten WM noch entwickelt, was jetzt Tom Bischoff macht, der das auch als Motivation genutzt hat, jetzt nicht dabei zu seinem WM-Kader und eben der genannte Ndjai. Also das wird sehr, sehr spannend.
Und die beiden haben gut harmoniert, ne? Also Pavlo und Bischoff, die verstehen sich privat sehr gut, die sind sehr gut befreundet, die Jungs, und die harmonieren auch auf dem Feld. Na klar, wir sagen immer, Kimmich ist die Konstante, der ist gesetzt und mal gucken, wer da drumherum spielt. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass auch Josh Kimmich so ein bisschen den Atem spürt und auch sieht, ne, dass auch die Jungs gut miteinander harmonieren und spielen können. Wird, glaube ich, der Entwicklung der Jungs auch gut tun. Und klar, sie haben kein Rodri. Wenn man das jetzt nochmal ganz kurz einen Quervergleich macht mit der spanischen Nationalmannschaft, der auf dieser Position halt eben einfach herausragend ist und nicht umsonst der Spieler des Turniers geworden ist. Das haben die Bayern nicht. Ja, finde ich sagen, das ist die kleine Achillesferse, weil sie sind da auf der Position ja gut aufgestellt. Aber der nächste Prozess oder der nächste Schritt muss eben halt auch bei Pavlo kommen. Jetzt in der kommenden Saison und bei Tom bin ich echt gespannt, wie der durch die Saison geht.
Die können sich dahin entwickeln auf jeden Fall. Und es ist gut auch, dass du als Verein sagst, okay, wir vertrauen diesen Spielern, so wie auch PSG damals an Vitinha, der zum Beispiel nicht wirklich performt hat davor, oder auch einem João Neves, der auch von Benfica kam, auch das Vertrauen, die Chance gegeben hat. Guter Konkurrenzkampf intern. Ja.
Ich finde es auch spannend, gerade was die Altersstruktur betrifft, wenn man so durch den Kader guckt. Jonas Urbig 23, Nene Brown 23, Alfonso Davis ist auch erst 25 übrigens. Ich habe manchmal das Gefühl, der geht schon auf die 30 zu. Pavlovic 22, Tom Bischoff 21, selbst Mike Lulisse ist erst 24. Also ja. Du hast wirklich viele Spieler, Lennart Karl 18, müssen wir auch nennen an der Stelle. Echt viele Spieler, die noch wahnsinnig viel Zeit haben, noch mal besser zu werden, sich noch mal zu entwickeln. Ja, einfach sehr, sehr viel Potenzial in diesem Bayern-Kader, für den Max Eberl natürlich auch viel Verantwortung trägt. Und jetzt ist die Frage, und da hat sich Uli Hoeneß mal eingeschaltet, dann hat sich der andere wieder eingeschaltet. Das ging viel hin und her, jetzt aber Torben sieht gut aus, was eine Vertragsverlängerung bei Max Eberl betrifft.
Ja, sollte nichts dagegen sprechen. Also ich finde, wie gesagt, wir haben die Kaderstruktur angesprochen, wir haben Kompany gelobt. Das sind ja auch alles Dinge, die letztendlich auch Max Eberl mit zu verantworten hat. Und auch auf der Asienreise habe ich ja mit Herbert Heiner noch gesprochen, eben auch mit Blick auf Max Eberl, was diese Vertragsverlängerung angeht. Das klingt alles absolut, dass verlängert wird und meiner Meinung nach auch zu Recht, weil er macht eine gute Arbeit. Man kann über Dinge diskutieren, die da ab und zu mal genannt worden sind, ob er erreichbar ist oder nicht. Und all diese Geschichten, am Ende zählt, was dabei rauskommt. Und das ist für mich eine richtig gute Arbeit, die Max Eberl gemacht hat, zusammen mit Christoph Freund. Wir sprechen ja gleich noch über die Spieler, die Bayern möglichst noch verlassen sollen. Das wurde ja auch sehr klar formuliert. Und deswegen steht da einer Verlängerung nichts im Wege. Also wir waren uns ja eigentlich immer sehr einig. Es gab ja ein paar kritische Medien, die da sehr gerne drauf gefeuert haben. Aber das wird mich schon sehr überraschen. Also mit Max Eberl wird es weitergehen.
Unterschreibe ich genauso. Der richtige Schritt, irgendwie auch der logische Schritt. Und ich glaube, Kerry, wie Torben schon sagt, du bist da, glaube ich, auch unserer Meinung, ne?
Ja, absolut. Am 25. August ist die Aufsichtsratssitzung und da wird es dann auch mal final auch über die Bühne gehen. Max Eberl ist soweit schon informiert. Das hat ja auch Uli Hoeneß gesagt, zu 100%. Und wenn Uli Hoeneß die 100% nennt, dann dann darfst du schon davon aus, dann kannst du schon hier Champagner aufmachen. Also das wird passieren. Genauso auch mit Jan Tresen soll es weitergehen, über 27 dann hinaus, mit Christoph Freund. wir haben es selten auch so gehabt, wahrscheinlich in unserer Reporterzeit jetzt rund um die Bayern, dass auch mal so eine Ruhe eingekehrt ist rund um die Verantwortlichen. Das war ja in der Vergangenheit durchaus schon mal anders. Deswegen spricht es dann natürlich auch dafür, dass Max Eberl da zu Recht dann auch weiter bleiben darf. Tom hat die wichtigen Entscheidungen angesprochen, auch die Verpflichtung von Michael Olise, die für mich, also kam ja mehr oder weniger aus dem Nichts, aber die hat er auch mit vorangetrieben. Er war nicht der Einzige, es waren auch noch damals andere Leute involviert, ehemalige Geschäftsstort Pilawa zum Beispiel, aber Max Eberl hat diesen Transfer auch durchgedrückt, obwohl der ein oder andere den Spieler vielleicht auch nicht so wirklich kannte, jetzt auch Saibari vor der WM, sehr klug, das Ganze schon vor der WM einzutüten, weil mit den Toren während des Turniers ist er wahrscheinlich nochmal, wäre er nochmal teurer geworden, so. Auch Brown jetzt zu holen, strategisch einfach klug und dann auch wieder viele deutsche Spieler oder potenzielle Nationalspieler auch im eigenen Kader zu haben, halte ich für sehr wichtig, um auch die eigene Identität zu behalten. Das steht ja zum Beispiel Vereinen wie Real Madrid derzeit ein bisschen ab. Die haben jetzt mal Cucurella geholt, das ist der einzige spanische Nationalspieler, den die haben. Und das ist halt schön zu sehen bei den Bayern, dass er mit einem Bischof da jemand noch ranwächst, der dann auch bei der Nationalmannschaft eine große Rolle auch einnehmen wird.
Und bei einem englischen Nationalspieler sieht es auch ganz gut aus, was die Vertragsverlängerung betrifft.
Ja, das geht jetzt los. Die Jungs kommen jetzt sehr zeitnah an die Sebener Straße zurück und dann geht's eben auch in die finalen Verhandlungen. Und meines Erachtens spricht da auch nichts dagegen, diese Ehe weiterzuführen mit Harry Kane und den FC Bayern München. Man hat gesehen, wie wichtig er ist für diese Mannschaft als Führungsspieler, als toller Mensch, der in der Kabine hoch angesehen ist. Eben als Typ, aber dann eben auch diesen sportlichen Mehrwert, den er hat. Also unfassbar, ihm halt zuzusehen, wie er für die Mannschaft arbeitet, welche Wege er macht. Also deswegen wird man da natürlich versuchen, den entsprechenden Konsens zu finden. Gehe auch davon aus, Harry fühlt sich pudelwohl mit seiner Familie in München. Er weiß, was er für eine Mannschaft hat, er weiß, was er für einen Trainer hat. Das Potenzial eben auch, die Champions League gewinnen zu können mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich.
Ich habe auch immer den gespannt, Eindruck, ob er den Ballon d'Or auch bekommt. Das ist für mich gerade so die Frage. Also, dass er verlängert, ist für mich klar. Nach allem, was wir auch gehört haben, Torben hat es gesagt, bis 2029. Jetzt hat er den goldenen Schuh bekommen, das haben vor ihm zweimal, also er hat jetzt zweimal das Ding ja schon gewonnen, das haben vor ihm nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi geschafft. Die Bayern planen auch am 19. August im Museum der Allianz Arena eine große Show für Kane, wollen ihm dann nochmal buchstäblich den roten Teppich auch ausrollen. Da bin ich wirklich gespannt, wie es mit dem Ballon d'Or aussieht, weil für mich ist es in dieser Saison oder nach diesem Turnier auch nach der WM nicht ganz klar, weil wenn Kane ist nur ins Halbfinale gekommen, hat mit Bayern auch nur das Halbfinale der Champions League erreicht, aber er ist halt der beste Torjäger in Europa und geht unheimlich gut voran. Ist ein Beispiel, glaube ich, für alle Fußballer, für alle kleinen Jungs und Mädels, die selbst mal spielen wollen, weil das einfach ein echter, für mich auch, also die ganze Ausstrahlung ist für mich einfach ein echter Kapitän. Das habe ich auch während der WM gemerkt, was der für einen Stellenwert auch in dieser englischen Nationalmannschaft hat. Das geht bis in Deutschland manchmal auch unter.
Tom, wer es verdient, der Ballon d'Or an Harry Kane?
Ja, absolut. Es sind 10 Tore, es zählt der sportliche Wert für eine Mannschaft. Klar kann man jetzt wieder das, was Kerry sagt, über die Titel diskutieren. Aber wenn das immer der Indikator ist, dass du Weltmeister werden musst, Champions League gewinnst und irgendwie, keine Ahnung, mit 4, 5 Titeln da nach Hause gehst und dann eben die Berechtigung zu haben, den Ballon d'Or zu holen, finde ich ein bisschen schade. Aber insgesamt ist ja die ganze Bewertung und die ganze, die dort mitmachen dürfen können, hin und her haben wir ja schon in der Vergangenheit so viele fragwürdige Entscheidung dann auch am Ende gesehen. Deswegen, ich weiß nicht, ich würde es ihm wünschen, weil er alles macht, alles für sich macht und vor allem eben auch für die Mannschaft. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob er ihn bekommt.
Ich finde, diese Titel sind auch immer, also wiegen immer zu schwer bei dieser Wahl, finde ich. Und Harry Kane war für mich im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison, einfach der beste Stürmer der Welt. Und klar hat der beste Stürmer der Welt dann auch absolut Berechtigung, den Ballon d'Or zu gewinnen. So sehe ich es.
Ja, Ribéry damals ja auch, war ja auch, ne, da hat Champions League gewonnen mit den Bayern. Die haben das Triple gewonnen und war dann eben halt nicht. Also er hat ja auch so viel Input gehabt für die Bayern, auch was die Assist, die Tore anging, die Titel, hat er eigentlich alles gewonnen und alles in Grund und Boden gespielt. Wie gesagt, das sind dann immer Entscheidungen, die müssen wir dann am Ende akzeptieren. Ob wir die dann nachvollziehen können, ist eine andere Geschichte.
Und jetzt werden natürlich noch Entscheidungen getroffen, auch was die Abgänge betrifft, also mögliche weitere Abgänge bei den Bayern. Der eine oder andere hat sich ja schon verabschiedet, wurde schon verabschiedet. Kerry, vielleicht sind ein paar Namen. Wie ist der Stand der Dinge? Vielleicht einigermaßen kurz zusammengefasst. Ich guck mal, ob wir an alle denken oder dass wir an alle denken.
Von den Abgängen, die jetzt noch kommen können, meinst du, ne?
Genau.
Ja, also klar, Palinha, da sind die Bayern auch zuversichtlich, dass er dann auch noch gehen wird, weil er einen sehr guten Markt hat. Also drei Vereine bemühen sich aktuell konkret. Das ist vor allem Aston Villa, da wurden Gespräche auch schon offiziell bestätigt. Dann ist noch Newcastle dran und halt auch noch Benfica Lissabon aus seiner Heimat Portugal. Also Tendenz bei ihm schon eher Premier League. Und dann hast du natürlich mit Aston Villa den Vorteil, dass sie Champions League spielen. Das ist für ihn auch wichtig, dass er da auf hohem Niveau weiter performen kann. Für mich auch ein sehr, ja, spannender Club einfach mit einem spannenden Projekt, auch Unai Emery, ein Top-Trainer, da kann er auch gute Schritte machen für sich nochmal. Aber wie gesagt, da ist schon zu erwarten, dass es noch einen Abgang geben wird. Bei Bowie und Saragossa bin ich mir aktuell nicht sicher, die sollen auch noch gehen, aber da ist der Markt nicht so vorhanden. Also es gibt natürlich Clubs, die Spieler grundsätzlich gut finden, aber es ist dann immer die Frage, was kriegen die Bayern am Ende dann davon? Ne? Also bei Saragossa läuft wahrscheinlich wieder auf eine erneute Leihe hinaus, weil der Spieler jetzt auch länger verletzt war, jetzt noch im Aufbautraining ist. Da kriegen die Bayern niemals die gewünschten 15 Millionen, die sie damals ausgegeben haben. Da müssen sie sich dann auch im Klaren drüber sein. Aber er ist auch noch ein junger Spieler. Wenn es nach ihm geht, dann kriegt er noch eine Chance. Aber die wird es nicht geben. Das hat Max Eberl klar und deutlich gesagt. Da übrigens fand ich die Aussagen in der Öffentlichkeit nicht ganz so klug. Bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Aber den Spielern so klar vor einer Kamera die Tür zu versperren, das ist für mich, also den Marktwert hat es jetzt nicht gut getan. Ne? Also die Bayern haben jetzt allen potenziellen Interessenten eigentlich hingehalten, okay, ihr könnt die Spieler haben. Und das schwächt aus meiner Sicht so ein bisschen die Verhandlungsposition, weil die Vereine halt wissen, okay, die wollen die unbedingt abgeben. Aber da interessiert mich einfach mal eure Meinung, weil kann ja auch sein, dass ich mit der Einschätzung völlig falsch liege.
Also was den Marktwert betrifft, bin ich ganz bei dir. Ja, ich kann nicht 100% einschätzen, wie offen man dann auch in den Gesprächen mit den anderen Vereinen, mit Beratern und so auch damit umgeht. Vielleicht sowieso so offen, dass es ganz egal ist, ob man das in der Öffentlichkeit auch nochmal sagt. Und dann, wenn sie wirklich keine Rolle mehr spielen und das so komplett kommuniziert wird im Verein, auch mit Vincent Kompany natürlich vor allem abgestimmt, dann finde ich auch, was diese menschliche Komponente betrifft, du wirst hier nicht mehr wirklich spielen, nicht mehr große Rolle spielen, dann finde ich das eher gut als schlecht, um das einfach klar zu machen, um da klare Fakten zu schaffen. Torben?
Ja, die Marktwertkomponente unterschreibe ich, bin ich auch komplett bei dir. Da haben wir auch direkt nach den Aussagen noch drüber diskutiert, haben wir auch gesagt, das war jetzt vielleicht nicht ganz so förderlich, um eben halt auch das zu bekommen, was du am Ende haben willst. Aber den anderen Punkt bin ich auch bei dir, Felix. Ich mag das lieber, wenn du den Spiegel vor Augen gehalten bekommst und eine klare Aussage, du spielst in der kommenden Saison keine Rolle. Das heißt, du kannst dich dann eben auch ja darauf vorbereiten. Du kannst natürlich sagen, nee, ich setze meinen Vertrag aus und ich versuche hier alles zu geben. Das war ja bei Leon Goretzka auch jetzt zweimal der Fall. Der sollte ja auch schon mehr oder minder abgegeben werden, aber hat sich durchgekämpft und hat Leistung gebracht. Aber diese klare Kommunikation finde ich schon sehr gut, weil jeder einzelne Spieler dann eben auch, und du siehst das in der Vorbereitungsphase und weißt ja auch, wer dann alles wieder zurückkommt, dass du das ein klares Mindset hast und dich dann eben halt auch mehr bemühst, den Verein zu wechseln oder beziehungsweise deinen Berater da in die Spur schickst, eben auch Lösungen zu finden. Finde aber, dass jetzt gerade im Fall Sacha Boué bei der Asienreise schon gut reagiert hat. Ne? Also es ist nicht so, dass er irgendwie so schmollend da rumläuft oder so, sondern auch in den Testspielen und so sich da reingehängt hat, auch gute Impulse und Sequenzen da in den Spielen gehabt hat. Das hat auch Kompany explizit nochmal erwähnt und ihn auch gelobt, dass die mit dieser Situation dann trotz alledem professionell umgehen. Aber auf Strecke oder jetzt mit Sicht auf die Saison wird ein Sacha Boué da eben halt keine Möglichkeiten und Chancen haben bei denen, die da auf seinen Positionen dann eben halt auch spielen. Und selbiges bei Saragossa und bei Palinha genau dasselbe. Deswegen hoffe ich, dass man da auch entsprechende Lösungen findet im Sinne des Vereins und auch im Sinne der Spieler.
Und apropos doch mal Asienreise, da hat Minjae Kim auch einmal gesprochen, Torben, zu euch. Da ist es Stand jetzt relativ klar, dass er doch bleibt, ne? Obwohl es lange so aussah, als würde zumindest der FC Bayern alles versuchen wollen, um ihn ja, loszuwerden, in Anführungszeichen.
Nee, da ist ja relativ klar, hat das auch klar formuliert, hängt sich rein, und das ist ja auch genau das, was wichtig ist für diese laufende Saison. Du hast mit Upa und Tah dann, sag ich mal, dieses Stamm-Innenverteidiger-Duo, was Kompany auch nicht so, klar, der saß mit Min Jae Kim zusammen auf der Pressekonferenz, das gar nicht so klar sagen wollte oder gesehen hat. Hält ja da immer so alle auch ein bisschen bei Laune und hat da explizit auch Min Jae Kim gelobt, und da gibt's keine Gedanken, ihn abzugeben. Und dann hast du Ito noch, der da spielen kann. Wir haben über die Youngster gesprochen, Kiala und Pavic. Also du hast da schon eine Menge an Potenzial da. Und bei Ito ist es so, wenn da, und das wurde ja auch klar formuliert, wenn es da einen Abnehmer geben würde, einen Interessenten, dann wird man auch Ito nochmal abgeben. Das sind eben halt so die Positionen oder die Personalien, die uns möglicherweise bis zum Deadline Day nochmal beschäftigen werden.
So ist es. Kerry, du hattest, glaube ich, gerade den Namen Leon Goretzka in den Mund genommen. Hast du bei ihm, wissen wir was, hast du ein Gefühl, wie es bei ihm weitergeht? Noch ist da absolut nichts offiziell.
Noch nichts offiziell stand jetzt, aber das ist natürlich schon für ihn auch ein bisschen schwierig jetzt, weil die Saisonvorbereitung bei den meisten Clubs schon läuft oder teilweise eben abgeschlossen ist und er immer noch nichts hat. Ich will jetzt nicht sagen, er hat sich verzockt, das ist zu früh, das können wir erst Anfang September beurteilen. Aber der Markt ist anscheinend auch für ihn nicht ganz so einfach, in Kombination natürlich dann auch mit den entsprechenden Gehaltsforderungen. Also dass der fußballerisch noch vielen Teams auch weiterhelfen kann, gerade in der Premier League, ich denke, da sind wir uns einig. Es gab gerade auch im Januar das Interesse von Atletico Madrid, die haben sich dann anderweitig bedient, auch nachdem Goretzka abgesagt hat. Jetzt AC Milan, gab es gute Gespräche, bis dann auch der Sportdirektor dort, der Iglitare, entlassen wurde. Die haben ja komplett einmal einen Rundumschlag gemacht. Trainer weg, Sportdirektor weg, also komplett neu sich aufgestellt. Und deswegen ist die Situation da gerade auch nicht so einfach für Leon Goretzka. Er hält sich fit, er trainiert individuell. Und ich gehe auch davon aus, dass er einen Verein finden wird, aber vielleicht nicht ganz das Regal, in dem er sich dann auch selbst möglicherweise noch sieht.
Wird wahrscheinlich trotzdem nicht der VfL Bochum werden, sein Ex-Verein Schalke. Wir haben ja schon mal das Hirngespinst, haben wir schon mal reingeschmissen. Wird's wohl auch nicht passieren.
Nein. Schalke wurde uns schon dementiert. Haben wir natürlich mal nachgefragt.
Schade, wäre eine schöne Geschichte. Apropos schöne Geschichte, schöne Frage. Die Frage an den Ex-Torben haben wir natürlich auch in der Saison wieder dabei. Die Frage an den Ex-Profi und unser treuer Fan Lena Häuser hat sich gemeldet und gefragt, weil ja auch das Thema Trainingslager gerade ein akutes sozusagen ist oder war, auch bei den Bayern. Du kennst es jetzt als Reporter, du kanntest das früher als Spieler. Gibt es große Unterschiede von damals zu heute? Wie hast du es damals erlebt? Wie erlebst du es heute?
Also ich habe es tatsächlich geliebt, Trainingslager, weil du mal rauskommst und da dann eben auch komplett anstrengend ist es schon, aber dann eben auch mit den Jungs zusammen bist, auch abends zusammenhockst und ja eigentlich dann 10 Tage, 14 Tage aufeinander die Zeit verbringst, das ist schon echt, das macht richtig Spaß, auch wenn's wie gesagt wehtut. Aber natürlich haben wir jetzt zum Beispiel, wie das ist ja auch das, was die Bayern insgesamt so ein bisschen kritisieren, haben wir natürlich keine Asienreisen damals gemacht oder sind da jetzt irgendwie in der Vorbereitungsphase in Sachen Marketing, Internationalisierung, waren wir natürlich nicht so unterwegs, wie die Bayern und der BVB jetzt hauptsächlich unterwegs sind. Also das hat mir damals schon auch getaugt, war jetzt froh, dass ich das mitmachen konnte und eben auf der anderen Seite erleben durfte, aber Trainingslager an sich waren für mich, haben mir Spaß gemacht, haben mir total getaugt, ob wir in Portugal waren oder in Österreich oder wo auch immer, auf den
Was war der beste Ort?
Nordischen Inseln, bitte?
Was war der beste Trainingslagerort?
Oh, was war das Beste?
Portugal klingt schon nicht so schlecht, finde ich.
Aber ja, Portugal war schon gut, aber zum Beispiel auch die Sommervorbereitung haben wir in Sterzing gemacht zum Beispiel. Das war ein überragendes...
Südtirol.
Südtirol war total schön, aber wir waren mit Freiburg zum Beispiel auch auf, was war das, Norderney oder irgendeine Insel, Nordseeinsel. Und das war für mich natürlich total schön, weil ich gebürtiger Kieler bin und von der Ostsee komme und dann bist du an der Nordsee. Und also das hat schon immer, wie gesagt, so ein Flair gehabt und ist immer was ganz, ganz Besonderes gewesen.
Das glaube ich. Kerry will, glaube ich, die ganze Zeit schon was sagen, eigentlich.
Ja, ich hätte Torben gefragt, wie die Bier- und Shisha-Kultur in Südkorea und auch in China ist, aber das ist schon, muss er nicht beantworten.
Du, kann ich schnell beantworten, weil wir waren ja einige Journalisten und dann haben wir tatsächlich uns so einen Lachs da mal genommen, so eine schöne Shisha und ein Bier haben wir da auch mal probiert, aber ich bin froh, dass ich hier wieder in Bayern bin, da schmeckt das Bier am besten.
Das ist so. So, jetzt Torben, du hast ja schon gespoilert. Deine Saisonthese ist, ich versuch's mal nochmal zusammenzufassen, die Bayern können auf allen drei Konzerten eine große Rolle spielen. Also die Meisterschaft im Grunde holen sie eh, sagst du. Pokal gute Chancen, aber vor allem auch in der Champions League gute Chancen. Mit dem neuen Kader, mit den neuen Spielern etc.
Genau, Kaderstruktur, Kaderinhalte, alle Positionen doppelt besetzt mit Saibari und Brown, qualitativ super Spieler dazugeholt, die Abgänge komplett kompensiert zu können. Die Mannschaft, die Inhalte, die ganzen Automatismen, das bleibt zusammen und du brauchst nicht viel, weil du keine 8 oder 10 Neuzugänge hast, sondern der Stamm der Führungsspieler ist zusammengeblieben. Und diese ganze Symbiose, Trainer, Neuzugänge, Konkurrenzkampf, alle Positionen doppelt besetzt, gibt den Bayern ganz klar den Anspruch, auch die Champions League gewinnen zu können, auch wenn wir jedes Mal auch immer philosophieren, dass es nicht planbar ist. Wir wissen Verletzungen, Sperren, Losglück, all diese Dinge, die da zusammenkommen. Aber die Voraussetzungen sind geschaffen für die Bayern, alle drei Titel zu gewinnen.
Ich glaube, da gehen ganz viele mit, mich inklusive tatsächlich. Kerry, was hast du mitgebracht?
Ich will erst deine These hören, Felix.
Also, meine ist relativ konkret auf eine Position bezogen, und zwar auf die zwischen den Pfosten. Ich glaube, dass wir auch hier im Podcast öfter darüber reden werden, dass Jonas Urbig möglicherweise auch schon besser ist als Manuel Neuer, und nicht, weil Manuel Neuer nicht gut ist und weil der vielleicht schlechter wird mit dem Alter und wie auch immer. Ich glaube, Jonas Urbig wird eine überragende Saison spielen. Er hat im Grunde, finde ich, schon eine sehr, sehr gute vergangene Saison gespielt. Jetzt wird er noch mehr spielen, jetzt wird er noch weiter natürlich auch mit Manuel Neuer und Sven Ulreich trainieren bei den Bayern auf höchstem Niveau. Ich glaube, wir erwarten eh viel von ihm, aber ich glaube, er wird uns nochmal positiv überraschen im Laufe dieser Saison. Kerry, hau raus.
Ja, ich hau jetzt mal einen raus. Die Mannschaft wird besser, klar, aber auch Michael Olise wird noch besser, zahlenmäßig, aber auch vom ganzen Spielerischen. Und er wird Weltfußballer. Ballon d'Or-Sieger 2027.
Hui. Cool. Haben wir doch drei schöne Thesen, die wir im Laufe der Saison immer mal wieder rausholen werden. Bin mal gespannt. Von Florian Plettenberg holen wir uns bei Gelegenheit auch noch eine ab. Und kann ich schon mal ein bisschen teasen auf nächste Woche, weil ihr müsst ja unbedingt Urlaub machen und so. deswegen nächste Woche Folge mit Uli Köhler. Der wird die eine oder andere Geschichte mit Sicherheit parat haben. Absolute Reporter-Legende. Und eine These werde ich ihm auch entlocken. Und jetzt aber abschließend, wie geht's denn jetzt weiter? Ich glaube, das fragen sich viele noch, viele Fans. Wie ist denn jetzt so der Plan? Telekom Cup, Super Cup, Bundesliga, Torben, weißt du es auswendig alles?
Du hast ja schon gesagt, das, was jetzt ansteht. Wir haben noch Heidenheim dazwischen, auch nochmal ein Vorbereitungsspiel. Das wollte Company auch nochmal haben. Und dann haben wir Telekom am Wochenende. Dazwischen Heidenheim, dann den Supercup und dann der Start in die Bundesliga, wo dann aber relativ schnell wieder die Länderspielunterbrechung kommt, die ja auch etwas länger ist diesmal. Wo wir dann aber auch, glaube ich, auch alle sehr gespannt drauf sind, was Jürgen Klopp, unser neuer Bundestrainer, da aus dem Hut zaubert, wen er nominiert. Ich glaube, das wird auch eine ganz interessante Geschichte. Und 2 Wochen Urlaub für mich, freue mich. Kerry, du hast es auch verdient. Felix, du eigentlich auch. Du musst aber dann unseren jetzt Part, ja genau, ach ja, stimmt, du warst ja erst, unseren Part dann mit übernehmen und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder, 2,5.
So ist es. Kerry, ich habe dich auch schon eingeplant für die Folge quasi in 2 Wochen, dann wahrscheinlich am Donnerstag, da bist du, glaube ich, wieder zurück. Also für dich nur eine kurze Pause. Torben, du darfst ein bisschen länger durchatmen. In dem Sinne, danke euch beiden, danke da draußen fürs Zuhören und wir hören uns zumindest im kleineren Kreise nächste Woche dann. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, bye. Danke.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.